Willkommen zu Ich bin das Brot, lade euch ein Lied aus dem Ergänzungsheft des Evangelischen Gesangbuchs, die Nummer 11, Text von Clemens Bittlinger, Melodie David Plüss und es ist vorgesehen als Wochenlied für Gründonnerstag neben dem Lied Das Wort geht von dem Vater aus, EG 223. Heute an den Mikrofon wieder dabei
Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen,
Martina Hergt, Kirchenmusikerin in Sachsen und
wir haben heute eine Dritte im Bunde, nämlich Mira Körlin, die Rundfunkbeauftragte der Sächsischen Landeskirche. Willkommen in unserer Runde, liebe Mira.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich stelle Mira Körlin kurz vor. Sie ist so alt wie ich. Sie hat Kommunikationswissenschaft, evangelische Theologie und Germanistik studiert und war bereits, wie sie mir erzählt hat, als Studentin in der Hörfunkarbeit tätig. Was hast du denn da gemacht als Studentin, liebe Mira?
Also alles fing an mit einem Praktikum beim Privatradio. Das fand ich allerdings nicht so dolle und habe dann mit Anfang 20 an die Tür des damaligen Rundfunk- und Senderbeauftragten Bernd Richter geklopft und gesagt, hallo, ich studiere Theologie und Kommunikationswissenschaften und ich hätte Lust, mal in die evangelische Medienarbeit reinzuschnuppern. Und er war total unkompliziert, hat mich eingeladen in die damalige Runde der Sprecherinnen und Sprecher Wort zum Tag, hat mir ein Aufnahmegerät ausgeborgt, das habe ich dann mitgenommen zu einem Camp nach Tschechien, wo wir ein internationales Workcamp hatten und wollte da eine Reportage machen. Und wie das so ist als Anfänger mit viel Lust und Energie, da geht auch manches schief. Ich sehe mich jedenfalls noch im Landesfunkhaus sitzen mit einem Redakteur. Wir haben 3 Stunden an diesem Beitrag gestrickt, aber es war die Initialzündung, dass ich Lust hatte auch auf Radio, Hörfunk, Audio insgesamt.
Du warst dann eine Weile in der Pressestelle der Sächsischen Staatskanzlei beschäftigt und später hast du die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk Dresden-Mitte und Dresden-Nord gerockt. Du bist schon viele Jahre Autorin und Sprecherin für das Wort zum Tag. Du hast es schon erwähnt, beim MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Wir haben ja auch viele westdeutsche und internationale Hörerinnen und Hörer. Deswegen ist das mit dem MDR diesmal aufzulösen vielleicht eine gute Idee. Du moderierst das TV-Magazin Evangelisch in Sachsen.
Bis vor kurzem, genau.
Ach, hast aufgehört. Okay. Und so haben wir uns auch meiner Erinnerung nach kennengelernt. Du hast mich mal interviewt für das Format zur Ehrenamtsarbeit. Ja, mittlerweile bist du die Rundfunkbeauftragte der Sächsischen Landeskirche. Du machst außerdem die Medienarbeit für unseren Landesbischof. Hast 2 Söhne und lebst in einer ökumenischen Beziehung. Was hörst du denn privat gern?
Also mein jüngerer Sohn fragt mich regelmäßig, Mama, warum hörst du so traurige Musik? Spotify hat das bei meiner Jahresstatistik so kategorisiert. Vanlife, Slowdance, Indie-Folk und Singer-Songwriter. Und der Künstler, den ich bei Spotify am meisten gehört habe, das war tatsächlich Johann Sebastian Bach.
Hast du ein kirchliches Lieblingslied?
Ja, von den alten Liedern ist es von Heinrich Schütz, Alle Augen warten auf dich. Das ist ein motettenartiges, mehrstimmiges Lied aus der Zeit zwischen Renaissance und Barock. Es rührt mich an, mir geht das Herz auf, wenn ich es höre, vielleicht auch deshalb, weil es mich an wunderbare Freizeiten, Rüstzeiten erinnert, wo wir es als Tischgebet gesungen haben, während sich die Tische von den mitgebrachten Köstlichkeiten bogen. Und aus dem neueren Liedgut habe ich auch ein Lied, was mir sehr am Herzen liegt, Ins Wasser fällt ein Stein. Das haben meine Kinder im Kindergarten und in der Grundschule gesungen und auch zu Opas Geburtstag, denen sind die Tränen dabei gekommen. Das steht mir noch vor Augen und ich finde bis heute die Bildsprache des Liedes passend. Sie holt mich ab und mir fallen wirklich viele Beispiele ein, wo ich die Botschaft des Liedes auch in der Welt oder in meiner Lebenswirklichkeit sehen kann.
Letzte Frage, um dich ein bisschen kennenzulernen. Hast du eine Podcast-Empfehlung?
Ja, logisch das Wort zum Tag. Findet man auf den klassischen Streaming-Plattformen und natürlich auch im linearen Radio im Mitteldeutschen Rundfunk. Kurz, pointiert, zum Schmunzelnd, auch anrührend findet man, hört man dort geistige und geistliche Nahrung von Menschen aus Sachsen für Menschen aus Sachsen.
Alles klar, dann hören wir jetzt mal in unser Lied hinein.
Ich verbinde mit diesem Lied eine warme, von Willkommen geprägte Atmosphäre beim Gründonnerstags-Agape-Mahl in meiner alten Heimatgemeinde in Dresden-Prohlis. Man muss sich das vorstellen, Plattenbaukirche, kreisförmige Bestuhlung, die Kurrende, der Chor und der Gospelchor singen gemeinsam. In der Mitte steht ein großer Tisch mit Vasen voller Narzissen, Fladenbrote, Traubensaft. Mein jüngerer Sohn will dort seit 10 Jahren jedes Jahr am Gründonnerstag immer wieder hin. Und ja, was erleben wir dort? Warum passiert das möglicherweise? Dort kommt mit dem Lied etwas in Übereinstimmung. Dresden-Prohlis, ein Plattenbaugebiet, viele Bewohner dort stehen wahrlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens und zugleich ist die Kirchgemeinde eine Gemeinde, die beim Bau des Plattenbaugebiets vor 40 Jahren vor Vitalität und Ideen strotzte, jetzt tendenziell überaltert ist, aber trotzdem immer wieder im Sinne der Jesusfrage, was willst du, dass ich dir tue, sich einbringt und fragt, was braucht denn der Stadtteil, was braucht Prohlis, was brauchen die Menschen hier von uns? Und wann immer ich auch an anderen Orten das Lied höre, höre ich nicht nur den Aufruf Jesu, reicht das Brot, ladet ein zu Gemeinschaft, heißt willkommen, so soll es sein, so kann es sein, sondern ich spüre auch, wie schön ein solches Beisammensein ist.
Mira, mir geht es auch gut mit diesem Lied. Ich nehme wahr, dass es oft und auch sehr gerne in vielen Kirchgemeinden gesungen wird. Warum? Ein Erklärungsversuch meinerseits. Irgendwie hat dieses Lied eine gute Balance und Weite. Also es wirkt auf den ersten Blick zwar modern, aber eigentlich steckt es in so einem traditionellen Liedgewand. Es wirkt frisch und belebend, ist aber zugleich auch ruhig und besonnen im Kyrie-Teil. Und es hat eine sehr einfache Sprache. Brot lindert Not, diesen Satz finde ich richtig gut. Und dann diese Botschaft des Willkommens am Tisch als Tischlied oder weitergedacht. Also nichts davon, was so einfach daherkommt, ist banal oder aufgesetzt. Es kann, wie du schon erzählt hast, mit allen Generationen geteilt werden. Und vom vorsichtigen Tönesucher bis zum versierten Chortenor, man findet auch da in der Weite des Liedes alles, was man braucht. Also die Ausgewogenheit, so ist meine Theorie, die dieses Lied herstellt, die bietet so viele Andockstationen für viele Menschen. Ja, wer hat denn diese Kunst gewoben, dieses Lied zu erschaffen? Wer hat denn da Ahnung, sowas zu bauen? Wir sind gespannt zu hören über unseren Texter Clemens Bittlinger.
Clemens Bittlinger, genau. Ich habe diesen Namen lange mit Kirchentag assoziiert und war dann ganz überrascht, als mich eine Dozentin an der Uni vor vielen, vielen Jahren ansprach und mich ansprach auf Clemens Bittlinger und mir sogar eine CD von ihm schenkte. Clemens Bittlinger, ganz einfach gesagt, ein singender Pfarrer aus dem Odenwald, den die Bild am Sonntag einst zum Quotenkönig der Kanzel gekürt hat. Er ist befreundet mit dem Pur-Frontmann Hartmut Engler und der Sängerin Joy Fleming, die ist ja auch so in kirchlichen Kontexten bekannt.
Gerade hier auch in Sachsen.
Im Laufe der Jahre entwickelte Bittlinger verschiedene Bühnenkonzepte mit den unterschiedlichsten Künstlern. So entstand zum Beispiel in den 90er Jahren das Konzept der Bistro-Gottesdienste für das ZDF und Mitte der 90er Jahre die Ostrocknacht, nein, das wäre schön, die Osterrocknacht für RTL. Mit dem spanischen Pantomimen Carlos Martinez, den habe ich auch mal als Jugendliche kennengelernt, da entwickelte er das Programm Pantomime und Chanson, also wirklich künstlerisch breit aufgestellt. Clemens Bittlinger hat auch immer wieder einen musikalischen Brückenschlag zwischen der christlichen und der säkularen Musikszene versucht und er soll mindestens 500 Songs geschrieben haben.
Ja, und Bittlinger war sehr inspiriert von der Liedermacherszene seiner Zeit, zum Beispiel von Manfred Siebald. Vielleicht kennt ihr das Lied, steht bei uns auch im Singt von Hoffnung, Meine Zeit steht in deinen Händen.
Klar.
Oder, das kenne ich aus meiner Jugendzeit, an der Ecke hat's gekracht, irgendjemand rammte unbedacht mein geliebtes Auto. So fängt dieses Lied an, auch von Siebald. Also so ein geistlicher Liedermacher zur selben Zeit wie vielleicht Gerhard Schöne im Osten, Reinhard May so auf der größeren weltlichen Bühne. Und er war so produktiv, wie du schon gesagt hast, 500 Lieder, dass er von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ordiniert einen Sonderauftrag für musisch-kulturelle Verkündigung bekam. Ja, so wie so ein Liedmissionar oder wie soll ich das bezeichnen? Ja, und dann gab es viele Menschen und Begegnungen rund um das Lied mit ihm oder durch ihn. Dieter Falk, Johannes Nitsch, Wie ein Fest nach langer Trauer, Christoph C. Händner, Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese Lieder haben wir alle schon in unserem Wochenlieder-Podcast besprochen. Anselm Grün, Eugen Eckert, Fabian Vogt. Also das sind auch große Namen des neuen geistlichen Liedes.
Und 500 Lieder, kannst du, Martina, vielleicht mal so ein paar nennen, die auch ja so bekannt sind?
Aufstehen, aufeinander zugehen, da.
Voneinander lernen.
Ja, genau. Dann Gott spannt leise feine Fäden oder Sanna, Sanna, Nina, Sanna, Sanna, Sanna. Kennt ihr das?
Was bedeutet das?
Also Hosanna, Hosanna, okay, ja. Abgekürzt. Das ist so, hat so ein bisschen karibisches Flair, ja, das Lied. Das ist cool. Das hat unser Jugendchor mal gesungen. Ja, und dann traf er bei seiner ersten LP, also er hat wirklich angefangen, den Schweizer Pianisten und auch Produzenten David Plüss.
Und ich habe nämlich ein Buch von David Plüss in meinem Bücherschrank. Das Buch heißt Liturgik und stammt von einem Schweizer Theologen, David Plüss, aber um den geht's nicht.
Also der David Plüss, den ich meine, geboren 1957, lebt auch in der Schweiz, aber er ist kein Theologe, sondern studierter Musiker, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent. Seit 1998 betreibt er in Zofingen sein Tonstudio und über 350 CDs, wirklich von Pop bis Klassik, hat er als Produzent, aber auch als Musiker betreut. Und also es ist wirklich alles dabei. Wie gesagt, Rockpop, Liedermacher, Chansons, Instrumentalmusik, Pop, klassisch inspirierte Musik für Orchester, wisst ihr, so Filmmusik, so große Sachen, Ensemble und Chöre bis hin zu Hörspielen, Musicals für Kinder und Erwachsene und Filmmusik. Er ist auch selber als Liedermacher, Solist am Piano unterwegs, gibt Konzerte, vor allem im kirchlichen Umfeld. Und ich habe gerade frisch auf der Website nachgeguckt. Er hat auch 2025 gemeinsam mit Clemens Bittlinger einiges vor und macht Konzerte und Programme. Ja, er ist Botschafter, musikalischer Botschafter der weltweit tätigen und christlichen Entwicklungsorganisation Christoffel-Blinden-Mission, die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer von uns kennen. Und ist es ein Anliegen, wirklich auch auf diese Menschen in Armutsgebieten dieser Welt hinzuweisen und Unterstützung, Hilfe einzuwerben.
Wir gucken uns den Text an, wie immer in unserem Podcast. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, würde ich gerne nochmal sozusagen so ein bisschen draufschauen auf die Struktur der einzelnen Strophen. Es wechselt ja immer zwischen Zeilen, die inhaltlicher Natur sind, wo immer was anderes gesagt wird in jeder Strophe. Und dann gibt es aber auch so Elemente, die sind immer gleich, ne? Also es kommt immer vor, so soll es sein. Und es gibt einen Kehrvers, der ist auch immer gleich. Und diese drei, ich sag mal, Textsorten innerhalb des Liedes würde ich jetzt gerne mal im Einzelnen mit euch anschauen. Also erst diese inhaltlich variierenden Zeilen. Da stelle ich erst mal fest, das Lied beginnt in seiner ersten Strophe mit dem Wort Ich.
Also du meinst jetzt die Zeile, ich bin das Brot, lade euch ein. Die variiert. Ne?
Genau. Genau. Oder in der zweiten Strophe heißt sie, ich bin die Quelle. Quelle. Ne? Ja, genau. Das meine ich. Das gucken wir uns jetzt als erstes an. Und wie gesagt, es geht los mit Ich.
Naja, es gibt viele Ich-Lieder. Manche haben wir auch hier schon besprochen. Ich sage ja zu dem, der mich erschuf. Oder Paul Gerhardt, ich stehe an deinen Krippen hier.
Ich singe dir mit Herz und Mund.
Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Wunderschönes Lied.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.
Ja, und so weiter und so fort.
Ja, und in 99% der Fälle steht das Ich in solchen kirchlichen Liedern für das religiöse Subjekt, also für diejenigen, die singen. Aber hier nicht. Hier gehört das Ich Jesus. Jesus spricht und er spricht eins seiner berühmten Ich-Bin-Worte. Davon gibt es welche in der Offenbarung des Johannes, auch bei den synoptischen Evangelien, also das ist hier Matthäus, Markus und Lukas, die nennt man die Synoptiker. Vor allem gibt es diese Worte aber im Johannesevangelium, also zum Beispiel, ich bin die Tür, ich bin der Weg.
Ich bin das Licht der Welt.
Genau, oder eben auch ich bin das Brot aus Johannes 6 und das sind ja hier die ersten Worte unseres Wochenliedes. Ich bin das Brot, aber dann geht es sofort, ich sag mal, frei weiter. Ich bin das Brot, lade euch ein. Brot lindert Not, brecht es in zwei. Zwei kleine Sätze, aber prall gefüllt und mit vielen Bezügen zum Kontext, in dem dieses Brotwort im Johannesevangelium steht. Also das Brotwort im Johannesevangelium geht ja so weiter, sagt Jesus, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Da ist ja geistlicher Hunger und geistlicher Durst gemeint, den Jesus stillt. Und ich finde, das kann man durchaus in unserem Lied hören. Brot lindert Not, geistliche Not. Man kann es aber natürlich auch handfester deuten. Ne? Also Brot lindert Hunger im wörtlichen Sinn. Und auch das hat einen Bezug zu dieser Stelle aus dem Johannesevangelium. Vorher wird nämlich eins von den Speisungswundern, diese Speisungswundergeschichte erzählt. Ihr kennt das, da sind 5000 Leute versammelt, hören Jesus zu und kriegen dann natürlich Hunger. Und Jesus hilft, er hat nur 5 Brote, aber er dankt dafür, teilt sie und auf wundersame Weise werden alle satt. Und das kann man auch doppelt verstehen, ne? Also die haben wirklich Hunger, aber sie werden natürlich auch durch Jesus seelisch satt. Auch das Abendmahl spielt ja mit dieser Doppeldeutigkeit. Wir trinken und essen ja wirklich was beim Abendmahl, auch wenn es jetzt nicht, also gerade die Hostie, ne? Das ist ja jetzt keine kleine Köstlichkeit, so, und es schmeckt eigentlich nach nichts. War ursprünglich mal anders, jetzt ist es so. Ich will nur sagen, wir essen wirklich was beim Abendmahl und trotzdem ist das ja auch, hat das auch so eine geistliche Bedeutung. Wir werden auch geistlich satt durchs Abendmahl. Und ich denke, so ist das hier auch in unserem Text. Ja, und der Text mündet dann in eine Aufforderung, brecht es, nämlich das Brot, in zwei.
Und das finde ich besonders schön in so ganz kurzen Sätzen, also wirklich, da ist nichts zu viel dran. Das ist eher schon, dass es ganz knapp wirkt, aber damit sehr direkt.
Entfaltet dadurch eine starke Wirkung. Ja. Ne? Aber mir kam noch die Idee, dass vielleicht nicht nur das Abendmahl im engeren Sinne gemeint ist, sondern dass das auch dafür stehen könnte, unseren Besitz mit anderen zu teilen, das, was wir haben.
Ich finde, das ist eben die Stärke des Liedes. Man kann das so in verschiedene Richtungen deuten. Ne? Ja, Strophe 2, die funktioniert ganz ähnlich wie die Erste, es geht auch mit einer Ich-Bin-Aussage los.
Ich bin die Quelle, schenkt mich im Wein, schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein.
Da klingen, finde ich, verschiedene Bibelstellen an. Zum Beispiel, kommt her zu mir alle, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Oder aus dem Johannesevangelium, ich bin der wahre Weinstock, auch so ein Ich-Bin-Wort. Oder denkt an die Geschichte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus diese samaritische Frau am Wasserbrunnen trifft und mit ihr redet. Und dann sagt er zu ihr, wer aus diesem Brunnen trinkt, bekommt immer wieder Durst. Aber wer vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der trinkt aus der Quelle des ewigen Lebens. Ja, oder der Schluss der Johannes-Offenbarung ist mir auch noch eingefallen. Wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch in dieser zweiten Strophe haben wir wieder Abendmahlsbezüge. Es wird wieder gespielt mit der Mehrdeutigkeit von Durst, ja, körperlicher Durst, geistlicher Durst. Und wieder mündet es in eine Aufforderung. Also da sind die Strophen wirklich ganz parallel gebaut. Die Aufforderung heißt, schenkt allen ein. Und in Strophe 3 wird das dann irgendwie, finde ich, zusammengeführt, die erste und die zweite Strophe.
Ja, in Strophe 3 ist der Tisch gedeckt. Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein.
Jetzt kommt die Aufforderung gleich am Anfang, ne? Nehmt hin das Brot. Und irgendwie hat man auch doch auch das Gefühl, man ist mittendrin in der Abendmahlsfeier.
Ja, da klingen die Einsetzungsworte an, oder? Nehmt hin und esst und so weiter.
Ja, und die Strophe endet mit dem Zuspruch, ich bin bei euch im Abendmahl. Ne? Also wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. Wie auch immer man sich die Gegenwart Jesu dann vorstellt. Ja, jetzt zum zweiten Element in den Strophen, das So soll es sein. Das kommt ja dauernd vor im Liedtext. Ich denke, wenn es vom Versmaß gepasst hätte, hätte Bittlinger wahrscheinlich hier auch einfach einen Amen einfügen können. Ne? Denn mit So soll es sein, das könnte man übersetzen mit Amen. Habt ihr Lust, dass ich euch mal was zum Amen erzähle?
Immer wieder gern, Frau Pfarrerin.
Ich habe auch ganz viel Neues über das Amen erfahren. Nämlich, das ist ja ein hebräisches Wort und es hat aber eine ägyptische Wurzel. Also Sprachtransfer gab es auch schon im alten Orient. Ne? Es wird sich ja manchmal heutzutage so aufgeregt über die Anglizismen in unserer Sprache. Das ist aber kein neues Phänomen. Ja, also die ägyptische Grundbedeutung dieses Wortes lautet dauern oder bleiben. Und im Alten Testament begegnet es gar nicht so häufig. Wenn es vorkommt, kommt es als eine Art Formel vor und wird dann responsorisch gebraucht.
Also antwortend.
Kleines Beispiel, der Prophet Hanania prophezeit, dass die geraubten Tempelgeräte und die Israeliten im babylonischen Exil nach Hause zurückkehren werden. Und darauf reagiert dann Jeremia mit den Worten, Amen, der Herr tue so. Man kann das in Jeremia 28 nachlesen. Das ist also so ein responsorischer Gebrauch. Außerdem kommt das Amen mehrfach im Buch der Psalmen vor. Und zwar ist der Psalter ja in 5 Abteilungen gegliedert und zumindest 4 dieser Untereinheiten schließen mit einem Amen, manchmal sogar mit einem doppelten Amen. Auch das könnte responsorisch gemeint sein. Ne? Die Gemeinde beschließt quasi das Psalmgebet mit einem Amen, aber das Amen hat hier auch so gliedernde Funktion. Es unterteilt eben das Buch der Psalmen in diese 5 Bücher. Wenn wir jetzt mal auf die Evangelien schauen, da zeigt sich ein anderer Gebrauch des Amen. Jesus hat das nämlich oft als einleitende Formulierung benutzt. Das ist in unserer Lutherbibel gar nicht so erkennbar, denn wo im Griechischen Amen steht, steht in der Lutherbibel wahrlich.
Ich bringe mal ein Beispiel aus dem Matthäusevangelium Kapitel 18. Da steht, und also Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
Genau, und da steht eigentlich Amen, ne?
Amen. Und Luther schreibt wahrlich.
Mhm. Und es wird vermutet, dass sich das Jesus vielleicht selber ausgedacht hat, mit dem Amen seine Sätze einzuleiten. Also es gibt Bibelwissenschaftler und Bibelwissenschaftlerinnen, die erwägen, dass Jesus diese Formulierung anstelle der, das ist jetzt ein bisschen Fachsprache, sogenannten prophetischen Botenformel benutzt hat. Die gibt es ganz häufig im Alten Testament und diese Botenformel heißt, so spricht Gott. Also wenn Propheten so eine Ankündigung machen oder so, haben die ihre Sätze oft eingeleitet mit dem Wort, so spricht Gott. Das ist die prophetische Botenformel. Und Jesus hätte das dann quasi ersetzt durch Amen. Es gibt ein berühmtes Jesusbuch, das kennt ihr bestimmt auch, der historische Jesus von Gerd Heisen und Annette Merz. Und dazu, dort steht, was zu diesem Amen, das habe ich dort gefunden, das lese ich euch mal kurz vor. Die schreiben, die Annahme hat viel für sich, dass das vorangestellte, nicht responsorische Amen bei Jesus an die Stelle der prophetischen Botenformel, so spricht Jahwe, trat. In ihm wäre der Anspruch enthalten, hier spricht ein Prophet, ja, vielleicht mehr als ein Prophet. In den Paulusbriefen zeigt sich dann, dass das Amen in den jungen christlichen Gemeinden oder Versammlungen wieder responsorisch verwendet wurde. Ja, und wie erlebt ihr das im Gottesdienst, will ich euch mal fragen. Da kommt ja auch das Amen sehr häufig vor. In welcher Funktion tritt es da auf oder was beobachtet ihr da so?
Also das Amen im Gottesdienst, es ist ein absolut klangvolles Wort. Also der weite Vokal, dieses A und dann die Klinger M, N und E, das ist alles ziemlich köstlich. Das kann man so auf der Lippe vibrieren lassen, das ist gut. Und das lässt sich super singen. Eigentlich ist das so ein Zwischending zwischen, wenn ich das ein bisschen höher spreche, so zwischen Singen und Sprechen. Amen. Das ist schön. Also als einleitende Formulierung kenne ich es kaum. Ich kenne auch keinen Pfarrer, der sich hinstellt und sagt Amen.
Das wäre ja noch schöner. Ja.
Also mir ging, wie gesagt, gleich durch den Kopf, dass das ja bestimmend ist im dialogischen Prinzip unsere Liturgie-Tradition, dass wir dieses Amen immer responsorisch gebrauchen, oft. Ich finde es ein bisschen störend, nochmal zu dem Amen, wenn das an Stellen kommt, wo uns andere Dinge wegbrechen. Also es gibt ja so von den Lesungen oder vom Evangelium so Versikel, so kleine Rahmen. Und oft, wenn die Liturgie anders ist, wissen die Lesenden nicht, was sie tun. Und dann kommt immer ein Amen dran. Also das finde ich auch ein bisschen missbräuchlich, weil das ist dann zu viel. Das ist dann, da wird das Amen so ein Lückenbüßer. Also das finde ich auch nicht gut. Und ich habe gelesen auf der Website des Schweizer Liturgischen Institutes unter der Überschrift Kirche sein im Feiern und Verstehen. Die haben versucht, das einfach zu erklären, was Amen ist für ihre Nutzer. Amen, das ist mehr als ein einfaches, ein christliches Okay. Amen heißt, es steht fest und es gilt, ja, ich stimme zu. Ich finde das einen guten Versuch. Ein christliches Okay finde ich irgendwie gut.
Gefällt mir auch, also für Menschen, die sonst nicht in Gottesdienste gehen und die halt Amen, klar, das Wort hat jeder schon mal gehört, aber was heißt das? Also das damit zu übersetzen, ein christliches Okay, finde ich gut.
Aber auch mit diesem Ich stimme zu, als wer das sagt, muss nicht bloß sagen, ja, du hast recht, sondern ich stimme dem zu.
Wir haben es halt mit der Schweiz übrigens, hm? Kommt schon öfter vor.
Als Kind war ich übrigens großer Winnetou-Fan, fasziniert von den Indianern bzw. Native Americans. Und damals habe ich oft gedacht, Mensch, das How, das ist doch auch so ähnlich wie unser Amen. Jedenfalls habe ich das so verstanden in den Karl-May-Romanen. Und man kann auch nachlesen, dass in der Sprachkultur indigener Völker das How ein respektvoller Ausdruck zur Bekräftigung von Worten ist, auch zur Bekräftigung heiliger Worte, zum Beispiel bei Gebeten, am Ende von Gebeten, von Reden, von Zeremonien, wird das durchaus auch in diesem Sinne wie unser Amen verwendet.
Ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir dieses Responsorische, also uns stärker bewusst machen und auch stärker durchziehen. Ne? Ich erlebe das auch so, dass das Amen wie so ein Füller ist, so ein Lückenbüßer. Die Pfarrerin beendet ihre Predigt mit Amen. Am Ende der Begrüßung wird manchmal schon Amen gesagt, ja, weil man will markieren, jetzt komme ich zu einem Ende. Wenn ich Ehrenamtliche ausbilde für die Gottesdienstleitung, versuche ich immer denen ans Herz zu legen, dass die nicht das Amen selber sprechen. Entweder sagt es die Gemeinde oder sagt niemand.
Ja, ich bin oft als Kantorin auch so gerufen, diesen Dialog anzuführen im Namen der Gemeinde. Mhm. Und ich finde das auch sehr schön, wenn ich weiß, was da auf mich zukommt. Vielleicht könnte ja auch mal einer bei einer Begrüßung nicht Amen sagen, sondern sagen Punkt. Dann wissen wir auch, es ist Schluss, es geht jetzt weiter.
Oder man stellt das mal als Frage. Ne? Also man sagt Amen, selber als Liturgin Amen und hofft, dass die Gemeinde dann ja, Amen. Mhm. Wenn sie es nicht macht, ist es natürlich blöd. Ja, ein Element haben wir noch, das nämlich den Kehrvers. Wir sind ja immer noch bei der Textanalyse.
Also du meinst das Kyrie Eleison, genau, das Kyrie Eleison, dreimal gesungen wird, mehrstimmig.
Ich will nur sagen, nochmal so zum Kyrie, das wir ja hier haben, auch so ein Kyrie kann im Gottesdienst zum Beispiel verschiedene liturgische Funktionen haben. Es ist ein Bittruf am Anfang des Gottesdienstes, ne? Da wird Gott oder Christus herbeigerufen, also der Kyrie, das heißt ja übersetzt Herr, damit kann Gott, aber auch Christus gemeint sein. Im Neuen Testament wird Jesus auch mehrfach in so Heilungsbegebenheiten so angesprochen, ne, als Kyrie, oder da wird sogar explizit gesagt, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Das Kyrie kann aber auch ein Bußruf sein, also die Hinwendung zu Gott angesichts der eigenen Schuld oder des eigenen Versagens. Und dann kenne ich es noch als Gebetsruf bei den Fürbitten.
Und ich finde auch sehr schön die Erklärung, es kann auch ein Huldigungsruf sein. Mhm. Da kommt es ja auch her, der römische Kaiser und so weiter wurde Kyrios ja begrüßt. Mhm. Ja, also das fände ich auch ganz schön. Huldigungsruf ist für mich Kann ich immer gut anfassen am Anfang des Gottesdienstes.
Ich glaube, wenn früher die Imperatoren eingezogen sind in die besiegten Städte, hat auch die Bevölkerung Kyrie eleison gerufen. Ne? Also das war als Huldigung gemeint, aber natürlich auch als Bitte, dass er jetzt nicht durchgreift sozusagen, ne? Oder nicht irgendwie die Stadt niedermacht, sondern
sich gnädig zeigt.
Genau. Ja, und es ist doch spannend, dass hier so ein Kyrie vorkommt in dem Lied. Warum, kann man sich ja fragen, was soll das hier?
Kyrie eleison, Christe eleison, ja, wie du es gerade sagtest, Katrin, Herr, erbarme dich, bezogen sowohl auf Jesus als auch auf Gott insgesamt. Ich verstehe es, wenn ich das Lied singe, schon als Bittruf an Jesus, sich zum einen derer zu erbarmen, die von dieser stärkenden Mahlsgemeinschaft noch ausgeschlossen sind und weiter Not leiden müssen, aber auch sich unser zu erbarmen, die wir am Abendmahl teilhaben, die wir dieses Lied singen, denn auch wir haben sein Erbarmen nötig. Also ich erlebe so eine Gleichzeitigkeit im Lied, die Bitte um sein Erbarmen im Refrain, und die Strophen erzählen zugleich davon, wie Jesus sich uns in Brot und Wein, Gemeinschaft und Zuwendung hingibt, sich uns schenkt.
Anne Gideon, habe ich gelesen, die geht sogar so weit zu sagen, dass diese Kombination, ne, aus Einsetzungsworten, Amen und Kyrie irgendwie dazu führt, dass das Lied wie so eine Art Gottesdienst im Kleinen ist. Ist doch irgendwie interessant, finde ich.
Kann ich gut hören.
Kommt, wir schauen uns mal die Melodie an. Man könnte sagen, das Lied ist handwerklich, wie gesagt, gar nicht so kompliziert aufgebaut. Es ist auf jeden Fall in einem schönen D-Dur und es beginnt mit ja fast heiteren Viertel- und Achtelnoten. Das macht irgendwie eine lockere, fröhliche Atmosphäre. Na, 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 na. Das klingt doch irgendwie nach guter Laune. Das ist sofort einladend. Und dann haben wir genau wie in der Textstruktur ganz regelmäßige zeilenpaare Elemente, also die Zeile 1 und die Zeile 3, das sind die mit den wechselnden Textierungen. Ich bin das Brot, lade euch ein, und Brot in der Not haben dieselbe Melodie, und 2 und 4 sind sich ähnlich und haben noch eine Besonderheit, dieses so soll es sein. Also dieses ich bin das Brot, lade euch ein, so soll es sein. Dieses so ist so ein bisschen vorgezogen, ist ein bisschen zu früh übergebunden, aber das macht es irgendwie interessant. Ja, D-Dur ist, es gibt ja so viele Bücher über Farben zu Musik, über welche Tonalität, welches Tongeschlecht hat, welche atmosphärische Wirkung. Ich würde sagen, es ist so Festmusik, fröhlich, lichthell, und das entspricht doch dem Abendmahl, wenn man dieses gemeinschaftliche Abendmahl als ein festen Geschenk versteht. Und eigentlich sind auch die, neben den gleichen Tönen, auch die Harmonien sehr schlicht. Jetzt kommen wir in den zweiten Teil mit dem Kyrie, und da haben wir eine vollkommen andere Struktur. Da wird alles langsamer, getragener. Wir haben jetzt hier plötzlich halbe Noten. Wir haben diesen mehrstimmigen Refrain und wir haben keine übermütigen Achtelnoten mehr, die sich darum treiben. Auch keine irgendwelche unerwartbaren Rhythmusverschiebungen. Ja, und der Klang lebt hier eigentlich von der Ruhe und von diesen schönen Harmonien, von dieser Vierstimmigkeit. Ich würde sagen, im Refrain wechselt unsere Melodie in eine Ernsthaftigkeit, aber auch, es ist auch trotzdem noch heiter, auch eine gewisse Schwere, ohne die Leichtigkeit zu verlieren. Und dass beides zusammengeflochten ist, beides zusammengebunden ist, finde ich irgendwie sehr, sehr gut. Übrigens ist dieser Trend, dass man Lieder aufnimmt, die nur ein mehrstimmiges Refrainangebot haben, der ist wirklich neu. Das ist eigentlich erst seit unserem jetzigen evangelischen Gesangbuch in den 80er Jahren dann so aufgekommen. Das haben wir noch nicht so lange in den landeskirchlichen Ausgaben, diese Form. Überhaupt im Gesangbuch gibt es auch gar nicht so viele Refrainlieder. Das ist ja auch,
Gott sei Dank,
unsere Singkultur ist anders geworden. Und genau weil das diese Refrainstruktur hat mit dem Mehrstimmigen, bietet das eben so viel Andockmöglichkeiten für alle möglichen Altersgruppen, für alle möglichen musikalischen Kompetenzen, von mehrstimmig bis ich möchte einfach nur mitsingen, Vorsänger, alle. Ja, ist gut.
Martina, du weißt ja, dass ich Refrainlieder nicht leiden kann. Und bei dem finde ich es aber, ist es gut. Der Refrain ist kurz das, und liturgisch, das ist total
wie schön. Kannst du das so allgemein sagen? Du hast doch so viele schöne Refrain-Lieder schon mit mir kennengelernt.
Tendenziell ist aber der Refrain immer zu lang, finde ich.
Geht es dir bei diesem Lied auch so?
Nee, eben, ich wollte gerade sagen, das ist mal so ein Lied,
wo gute Balance.
Gut funktioniert. Mhm. Genau. Ja, im Gottesdienst, du hast jetzt quasi schon damit angefangen, was machen wir mit dem Lied im Gottesdienst? Gründonnerstag, okay, aber letztlich ist das ein Lied, das kann man jedem Abendmahl des Gottesdienst ganz wunderbar zum Einsatz bringen.
Vorbereitung zum Abendmahl.
Ja, oder man macht schon im Kyrie-Teil sozusagen, könnte man es schon einspielen. Mhm. Das gibt ja auch Liturgen oder Liturgen, die nicht so gerne singen, ne? Also gerade so Ehrenamtliche, das ist immer... Wenn die mit unseren Lektorenkursen anfangen, da haben manche richtig Angst davor, dass sie dann die Liturgie singen müssen. Und da kann man doch sagen, ganz entspannt, es gibt so viele Kyrie-Gesänge im Gesangbuch, Kyrie-Lieder. Das kann auch die Gemeinde singen, das Kyrie. Mhm. Musst du gar nicht alleine performen. Und was ich auch schön fände, wenn man dieses Abendmahlslied schon im Eingangsteil des Gottesdienstes einbaut, dann wird das Abendmahl irgendwie so integrieren. Also es ist nicht so, fällt nicht so raus. Ne? Manchmal ist das dann so wie so rangeklatscht am Ende vom Gottesdienst. Und wenn es aber irgendwie präsent ist von Anfang an im Gottesdienst, finde ich schön.
Ja, ich würde auch bei diesem schlichten Lied keine großen Experimente machen. Einander zusingen ist schön, also Vorsänger und alle. Das finde ich, wird viel zu selten gemacht.
Also dann, dass alle singen, das so soll es sein?
Das ginge, so klein wie als Antwort. Mhm. Dann halte ich es aber für besonders gut, wenn man nicht die Liederhefte austauscht, sondern derjenige, der die wechselnden Teile bringt, ist der Vorsänger. Es ginge aber auch, dass die Strophen, dass man das ansagt, wir laden sie ein, alle sind an den Tisch eingeladen, die Männer singen die erste Strophe, die Frauen die zweite Strophe und wir zusammen die dritte. Also es sind so ganz kleine, sofort abgreifbare, auch Beteiligungsvarianten, genau. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Lied, auch mit Kindern. Und ich möchte mal auf ein Projekt hinweisen, was wir gerade haben. Wir haben ja hier eine Kampagne, Singend im Glauben wachsen in Sachsen. Und es geht wirklich um die Frage, wie wir Lieder und damit unsere Wertvorstellungen, unsere Glaubensvollzüge transportieren. Und da gibt es ein schönes Projekt, Bildkarten zum evangelischen Liederschatz, zum anderen auch zu diesem Lied. Drei Bilder, die man hochhalten kann, die man einbinden kann, die man in der Schule, in der Kindertagesstätte nehmen kann für die Morgenandacht. Und wie man mit diesen Bildkarten arbeiten kann, findet man unter www.singendimglaubenwachsen. Die Website kommt in die Shownotes. Am Gründonnerstag, wenn das Abendmahl im Mittelpunkt steht, da finde ich diese ambivalente Stimmung, die dieses Lied verbreitet, auch wirklich richtig gut. Verhaltene Fröhlichkeit, ein festliches Essen. Wie gesagt, mein Thema ist bei diesem Lied Balance, passt, das ist gut.
Und diese Ambivalenz, nochmal, was wir vorhin auch sagten, auch an diesem sich bewusst machen, dass es anderswo auch gerade ganz traurig zugeht, ja, und Menschen Not leiden. Also so eine verschiedene Ambivalenzen, die in dem Lied drinstecken.
Mhm. Das ist wirklich ein super Lied, ne? Wenn man sich's überlegt.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass das Lied aber auch irgendwie schön einfach ist.
Ja, ihr Lieben, das war eine lange Folge, obwohl das Lied ja eigentlich kurz ist, aber manchmal gibt es viel
so
zu besprechen.
So muss es manchmal sein.
Da fällt mir noch ein ganz toller Satz ein, der heißt, lang ist ein kurzes Wort. Ist schön, oder? Ja, also liebe Mira, es war uns ein Fest und eine Freude, dich bei uns zu haben. Liebe Grüße in Richtung Rundfunkarbeit. Alles Gute für dich, für den Bischof natürlich. Und ja, bis
bald. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Dein Wiederhören.
Ja, schön, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank für die Einladung.